Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu unserer Sendung Selbstverständlich eine Politik, eine weitere Ausgabe. Ja, heute wollen wir über das Thema Antisemitismus reden, über die unterschiedlichen Facetten, in denen sich Antisemitismus zeigt. Und ich freue mich sehr, dass wir als Gast heute Dr. Olaf Kistenbacher gewinnen konnten aus Hamburg. Ja, hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank.
Ja, natürlich gerne. Ich freue mich sehr. Ja, wir wollen das Thema Antisemitismus heute mal ein bisschen tiefergehend besprechen und vielleicht auch einmal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklärt, was bringt Sie sozusagen mit dem Thema Antisemitismus erst einmal zusammen, Herr Dr. Kistenbacher?
Oh, das hat verschiedene, ich habe verschiedene Zugänge zu dem Thema. Das eine ist, dass ich über Judenfeindschaft innerhalb der politischen Linken meine Doktorarbeit geschrieben habe, über Antisemitismus in der Kommunistischen Partei zur Zeit der Weimarer Republik. Und ich habe dabei ganz bewusst eine Partei ausgewählt, die eigentlich sich gegen Judenfeindschaft immer engagiert hat und ausgesprochen hat. Und trotzdem findet sich auch in dieser Partei teilweise antisemitische Positionen. Und das habe ich versucht zu analysieren, woher das kommt. Der zweite Zugang, den ich zu dem Thema habe, besteht darin, dass ich seit über 20 Jahren als Guide in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme tätig bin und auch dort natürlich das Thema Judenfeindschaft erstmal ansprechen muss. Gleichzeitig mir auch auf eine bestimmte Weise antisemitische Vorstellungen bei den Jugendlichen, die ich da meistens durchführe, begegne oder auch bei Erwachsenen, die ich dadurch begegne. Das sind teilweise Aussagen, die sich direkt gegen Jüdinnen und Juden richten. Das sind aber zum Teil auch verschwörungsideologische Vorstellungen oder Vorstellungen, die ich so unter Schuldabwehr und Erinnerungsabwehr verbuchen würde, die mich dann hellhörig werden lassen und von mir fordern, dass ich irgendwie angemessen darauf reagiere. Und drittens habe ich versucht, in Hamburg das zu etablieren, was in Berlin seit Jahren sehr erfolgreich und sehr gut die Amadeo-Antonio-Stiftung macht, was die Bildungsbausteine gegen Antisemitismus in Berlin machen oder die Kreuzberger-Initiative gegen Antisemitismus, die ja vor rund 20 Jahren festgestellt haben, dass die Bildungsarbeit gegen Rassismus oder allgemein gegen Diskriminierung oft nicht ausreicht als Prävention gegen Antisemitismus, weil sich das voneinander unterscheidet. Und das habe ich versucht in Hamburg zu etablieren und ich will nicht sagen, dass ich damit Erfolg gehabt habe, aber immerhin konnte ich ein paar Seminare und Workshops in den letzten 20 Jahren durchführen.
Ja, und waren sozusagen auch gleich selbstverständliche Wahl für unsere Sendung für heute, weil so ganz unbekannt sind Sie hier in der Region dann doch nicht. Ja, aber ich habe es eben schon in den Eingangsstatements so ein bisschen herausgehört. Das ist doch dann richtig, wenn ich sage, dass Antisemitismus erst einmal ein äußerst vielschichtiges Phänomen ist. Kann man das so stehen lassen?
Oh ja. Ja, es ist so vielschichtig, dass es sogar Menschen gibt, die sagen, man könnte von Antisemitismen sprechen und nicht nur von Antisemitismus. Das halte ich für irreführend. Es hat schon irgendwo einen gemeinsamen Kern, aber es hat unglaublich viele Ausprägungen. Was in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten ist oder beziehungsweise in jüngster Zeit wieder in Erinnerung gerufen werden muss, ist, dass Antisemitismus in Europa natürlich sehr stark mit dem Christentum verbunden ist, also mit der Geschichte des christlichen Antijudaismus. Und auch wenn unsere Gesellschaft sich heute als weitgehend säkular versteht, sind diese Form oder diese Wurzeln des Antisemitismus natürlich nicht verschwunden. Also das gibt es zum einen, das prägt in Europa vielleicht andere Gesellschaften noch mehr als die deutsche Gesellschaft. Aber gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie sind ja aus den Reihen der katholischen Kirche auch so verschwörungsideologische Positionen laut geworden über die Pandemie. Und dann dauert es meist nicht lange und dann wird auch der Name George Soros in dem Zusammenhang gebracht. Und dann ist der Zusammenhang eigentlich zum Antisemitismus schon da. Dann gibt es natürlich spätestens seit dem 19. Jahrhundert, eigentlich auch schon ein bisschen länger, den sich aufgeklärt wähnenden Antisemitismus, also der Antisemitismus, der sich eben nicht mehr religiös begründet, der sicherlich heute viel mehr die Diskussionen prägt. Es gibt nach wie vor rechtsextreme Positionen. Seit dem Anschlag von Halle wissen das wirklich alle. Vorher wurde es ja manchmal geleugnet, dass das noch eine ernstzunehmende Gefahr ist. Das hat sich jetzt seit Halle geändert. Und gibt es auch einen speziellen Antisemitismus, der sich erst nach 1945 gebildet hat, nämlich der Schuldabwehr-Antisemitismus. Und das Schwierige an diesem Schuldabwehr-Antisemitismus zu verstehen ist, dass es ein Antisemitismus ist, der sich eigentlich bewusst abgrenzt von dem Nazi-Antisemitismus und sich eigentlich auch erschrocken zeigt über die Verbrechen der Nazis. Und genau aus diesem Grunde, weil man das ablehnt, weil man darüber erschrocken ist, sagen Menschen oder haben Menschen das Gefühl, dass sie nicht gerne daran erinnert werden möchten. Und wenn sie daran erinnert werden, dann regen sich in ihnen Gefühle, die in die Richtung gehen, dass ich daran immer erinnert werde, da stecken doch Leute dahinter. Und dann kommen die antisemitischen Vorstellungen, ja, da stecken die Juden dahinter, die Juden profitieren von diesem schlechten Gewissen, die profitieren von diesen Schuldgefühlen. Dann kommt die Empörung über Wiedergutmachungsleistungen und so weiter. Und ich würde sagen, eine der populärsten Varianten, wo sich auch diese Schuldabwehr zeigt, ist eben die Behauptung, Jüdinnen und Juden würden im 21. Jahrhundert oder auch nach 45 dasselbe tun, wie die Nazis früher gemacht haben. Das kann man über den Zentralrat der Juden in Deutschland schlecht behaupten, aber wenn man eine Verbindung herstellt zum Staat Israel und dann kommen die ganzen Vorstellungen, Israel wäre der neue Nationalsozialismus, die machen mit den Palästinensern dasselbe, wie die Nazis mit den Juden gemacht haben. Und deswegen, ja, das ist so die, würde ich sagen, die breite Palette des Antisemitismus im 21. Jahrhundert.
Herr Dr. Kistenmacher, vielleicht sollten wir zu Beginn doch einmal für unsere Zuhörer und Zuhörer wirklich klären, was ist jetzt eigentlich unter Antisemitismus zu verstehen, also unter dem Begriff?
Der Begriff selber bedeutet die Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden und ist im 19. Jahrhundert geprägt worden von Antisemiten selbst, die damit natürlich mit diesem Ausdruck Antisemitismus deutlich gemacht haben, dass sie keinem blinden Hass folgen, sondern dass das eine Form der Lehre ist, der sie anhängen, einer wissenschaftlichen Erkenntnis. Und das richtete sich gegen Jüdinnen und Juden. Der Begriff wird manchmal missverstanden, weil der Wortstamm Semitismus in diesem Wort eigentlich so klingt, als würde sich gegen alle Menschen richten, die semitische Sprachen sprechen. Und das wäre auch Arabisch. Aber Antisemitismus richtet sich nicht gegen Araberinnen und Araber. Antisemitismus ist verknüpft mit der Vorstellung, Jüdinnen und Juden seien grundsätzlich etwas anderes als andere, also seien grundsätzlich anders als andere Menschen. Seien eine Gruppe, die sich von allen anderen Menschen unterscheidet, seien eine Gruppe, die böse ist, die andere Völker auf eine subtile Weise unterwandert, aushöhlt, beeinflusst, die Politik beeinflusst, die Medien beeinflusst und vor allen Dingen auch die Kapitalentwicklung beeinflusst, das Wirtschaftsleben beeinflusst. Deswegen hat Antisemitismus im Gegensatz zu Rassismus immer ein verschwörungsideologisches Moment. Das wird auch gerade in den Verschwörungsideologien die letzten Jahre gehört hat, immer wieder deutlich. Und was es so schwierig macht, Antisemitismus letztlich auf eine Definition herunterzubrechen, ist, dass es auch kodierte Formen des Antisemitismus gibt. Das heißt, das sind Positionen, die sich nie explizit gegen Jüdinnen und Juden richten, sondern statt Jüdinnen und Juden wird dann von dem Kapital an der Ostküste gesprochen, von dunklen Mächten. In der Reichsbürgerszene ist das ein beliebtes Spiel, alle möglichen Fantasiegebilde zu konstruieren, um nicht Jüdinnen und Juden zu sagen. Das ist in Deutschland vor allem der Tatsache geschuldet, dass offene Judenfeindschaft verboten ist und vor allen Dingen auch gesellschaftlich geächtet. Deswegen muss man das auf eine subtile Weise machen. Das macht es so schwierig, Antisemitismus auf eine kurze Definition zu bringen.
Ja, Sie sagten, also der Begriff, die Begriffsprägung erfolgte so im 19. Jahrhundert. Aber wenn man dann mit in die Geschichte schaut und auch natürlich dann mit Jüdinnen und Juden spricht, Antisemitismus ist ja eigentlich richtig alt.
Das Phänomen selber ist alt. Der Begriff, den wir heute benutzen, Antisemitismus, der hat sich allerdings erst im 19. Jahrhundert gebildet.
Aber das heißt, Phänomen, man hat also im Mittelalter und dann zur Zeit, wo es auch richtig Pogrome gab, natürlich nicht von Antisemitismus gesprochen, weil es diesen Begriff nicht gab. Aber das Phänomen ist sehr, sehr alt.
Ja, genau. Heute würde man die Zeit, die ganzen Epochen vor der Zeit des Antisemitismus, die würde man heute rückblickend als antijudaistisch bezeichnen. Mir ist gar nicht klar, ob der Begriff Antijudaismus bereits im Mittelalter benutzt wurde, aber heute ist das die Unterscheidung. Und das eine, also Antijudaismus ist die religiös motivierte Judenfeindschaft und Antisemitismus ist die nicht nur religiös motivierte Judenfeindschaft,
das ist der Unterschied. Ist denn jetzt, wenn wir auf diesen Antijudaismus mal kurz eingehen, ist das denn eine ähnliche Programmierung gewesen, also auch dort eine Gruppe als etwas anderes darzustellen, eine Gruppe mit dem Label Böse zu belegen, steckt sozusagen schon immer auch dort drin, auch geschichtlich gesehen.
Ja, Sie haben ja eben die Pogrome angesprochen, also die Gewalt ist offen. Es gab auch im Mittelalter oder der frühen Neuzeit schon Versuche, Jüdinnen und Juden zu kennzeichnen durch bestimmte Kleidungsstücke, damit man sie auf der Straße erkennen kann. Es gibt die Ghettos im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, wo Jüdinnen und Juden separiert wurden. Ihnen wurden bestimmte Berufszweige verboten, was, glaube ich, die meisten Menschen wissen. Sie konnten nicht in die Handwerkszünfte im Deutschen Reich. Also sehr viele auch politische Maßnahmen, die im Nichts den Methoden der Neuzeit oder der Moderne nachstehen. Und auch die Vorstellung, dass sich Jüdinnen und Juden körperlich unterscheiden, also was man heute vor allen Dingen aus dem Geschichtsunterricht über die Nazizeit kennt, Juden würden besonders große, hakige Nasen haben. Auch das findet sich bereits im Mittelalter. Und naja, die ganzen Vorstellungen, die auch bis heute sich durchziehen, dass Juden für den Tod von Jesus Christus verantwortlich sind und damit die Gottesmörder sind, das ist ja eine Vorstellung, die es auch im Mittelalter schon gab. So absurd es ist, alleine wenn man das Neue Testament liest, diejenigen, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, waren nun mal die Römer. Wenn das logisch wäre, dann müsste sich daraus eigentlich eine Römerfeindschaft entwickelt haben oder eine Italienerfeindschaft. Aber stattdessen hat sich daraus eine Judenfeindschaft entwickelt.
Ja, wobei das ja auch, wenn man darüber spricht, Jesus Christus ja selbst Jude war.
Genau, das kommt noch dazu. Und genau, da werden so ganz, also da wird alles Mögliche verdreht. Judas gilt dann als quasi der Urvater der Juden und alle anderen Apostel sind dann ausgesprochen nicht mehr jüdisch und sind plötzlich nur noch christlich. Ja, genau, also das, je länger man da drauf guckt, umso absurder wird es.
Das heißt doch aber eigentlich auch, dass Antisemitismus jetzt im Phänomenbereich eine Konstruktion ist.
Natürlich, natürlich. Was anderes kann es gar nicht sein. Also es ist genauso eine Konstruktion wie Rassismus und Sexismus. Es operiert mit falschen Ideen, falschen Vorstellungen, unlogischen Schlüssen etc.
Ja. Und wenn wir mal auf dieses Thema Rassismus jetzt zu sprechen kommen, weil das ist etwas, was ich auch immer häufig schon höre, dass dann gesagt wird, naja, wenn ich gegen Rassismus arbeite, ist doch eigentlich sozusagen Antisemitismus gleich eingeschlossen. Passt das?
Also ich will den Menschen, die diese Position vertreten, gar nicht absprechen, dass sie das ganz aufrichtig so meinen. Und es gibt auch viele Parallelen zwischen Rassismus und Antisemitismus oder zwischen den verschiedenen Formen von Rassismus und Antisemitismus.
Also jetzt sicherlich erstmal die Konstruktion.
Auch genau,
die Konstruktion. Was konstruiert.
Ganz
ich
genau.
Habe eine dunkle Hautfarbe und deswegen habe ich gewisse Attribute und werde als minderwertig angesehen, weil das einfach sich mit meiner Hautfarbe so ergibt.
Ganz genau. Also es werden Gruppen konstruiert, die Gruppen werden angefeindet und auch das ist eine Parallele zwischen verschiedenen Formen von Rassismus und auf der einen Seite und Antisemitismus auf der anderen Seite. Es wird so getan, diese Gruppe greift uns an und deswegen müssen wir uns verteidigen. Das ist die klassische Logik von rassistischen Aussagen, das ist auch die klassische Logik von antisemitischen Aussagen. Nur, wenn man sich anguckt, also was dann rassistische Aussagen beinhalten, dann ist es die Vorstellung einer körperlichen Macht, die mich da bedroht. Sexuelle Gewalt, körperliche Angriffe, eine sichtbare Form der Macht. Die bauen überall Moscheen hin, ist das, was Pegida oder AfD behaupten. Sie verbieten uns die Weihnachtsmärkte. Das ist eine offene Form von Machtausübung, die kann man sehen. Und das Schwierige, und das ist ein wichtiger Unterschied, den ich in meiner Bildungsarbeit auch immer wieder vermitteln muss, im Antisemitismus geht es nicht um eine sichtbare Form von Macht oder Gewalt, sondern Juden wird unterstellt, Sie hätten eine unsichtbare Form der Machtausübung. Sie können Köpfe von anderen Menschen beeinflussen. Sie sind wie Marionettenspieler, die die Geschicke in der Welt aus dem Hintergrund lenken. Deswegen kann man Antisemitismus auch nicht dadurch begegnen, dass man sagt, aber nun guck dir diesen alten jüdischen Mann an, welche Gewalt soll denn von ihm ausgehen? Da wird von was ganz anderem geredet. Und insofern werden Juden dann doch als eine noch größere Gefahr imaginiert, weil sie hinter allen Erscheinungen letztlich die Welt beeinflussen. Und diese Nichtsichtbarkeit ist auch in anderer Hinsicht ein wichtiger Unterschied zum Rassismus. Sie haben das eben angesprochen mit der Hautfarbe, oft der Grund oder oft der Anlass für rassistische Zuschreibungen, die Hautfarbe. Jüdinnen und Juden kann man in Deutschland im Alltag meistens nicht erkennen. Und das wiederum wird ihnen zum Vorwurf gemacht, dass sie nicht sichtbar wären. Das bestätigt gewissermaßen aus der Sicht von Antisemiten diese Vorstellung, sie operieren irgendwie geheim, nicht sichtbar und hätten dann eine ganz, ganz subtile Form der Macht etabliert.
Wenn wir nochmal auf dieses Thema Konstruktion kommen, dann ist es doch aber so, wenn ich sage mal, den Rassismus konstruiere und gegen Menschen richte, dann brauche ich ja tatsächlich offensichtlich einige Attribute, wie zum Beispiel die Hautfarbe, um das dann zu begründen. Wenn es beim Antisemitismus eher unsichtbar bleibt, dann heißt es doch aber auch, dass diese Konstruktion eigentlich jeden treffen kann.
Theoretisch ja.
Also in der Definition, dass ich jetzt sage, der und der ist so und so, dem schreibe ich das mal zu und deswegen kann ich ihn sozusagen in diese Schublade Antisemitismus legen.
Man kann das in antisemitischen Gesellschaften wie der nationalsozialistischen Gesellschaft, da kann man das sehen. Da funktioniert das so gut, weil das als gesellschaftliche Ideologie verankert ist. In demokratischen Gesellschaften, wie wir sie jetzt zum Glück haben, ist das schwieriger, aber es wird durchaus gemacht. Ja, jemand wird zum Juden oder zur Jüdin erklärt aufgrund bestimmter Fähigkeiten, Eigenschaften, Handlungsweisen und so weiter. Also Nazis bezeichnen sich gegenseitig als jüdisch oder als Jude, um sich zu beschimpfen. Aber genau, das setzt voraus, dass im Grunde genommen die antisemitische Ideologie schon herrscht und nicht erst noch in den politischen Raum erkämpft werden muss, wie wir das zum Glück im Moment noch haben.
Wenn wir jetzt in unsere Gesellschaft heute schauen, was glauben Sie, nährt Antisemitismus in unserer Gesellschaft?
Oh, es ist vieles. Aber ich würde sagen, im Moment fällt eine Sache ganz besonders auf. Verschwörungsideologien tauchen immer dann auf, wenn etwas völlig Unerwartetes passiert, das gleichzeitig eine große Menge von Menschen bedroht, und zwar existenziell bedroht. Zuletzt haben wir die Verschwörungs- oder das Aufpoppen neuer Verschwörungsideologien erleben können bei den Anschlägen nach dem 11. September. Erstens war das ein völlig unerwartetes Ereignis, das kam aus heiterem Himmel. Heiterer Himmel ist in dem Fall fast eine freudsche Fehlleistung von mir. Und zweitens fürchteten sich viele Menschen vor den Folgen, die vielleicht in einen dritten Weltkrieg oder etwas Ähnliches hinauslaufen könnten. Ich kann auch darüber streiten, ob wir nicht seitdem in einer Art Weltkonflikt uns befinden. Und jetzt, in den letzten zwei Jahren, haben wir es erneut mit einer völlig unerwarteten weltweiten Bedrohungslage durch die Pandemie zu tun. Und sofort poppen wieder Verschwörungsideologien auf. Und Verschwörungsideologien können vielleicht eine Weile lang noch mit Fantasievorstellungen funktionieren, aber immer wenn man die Frage stellt, wer ist denn so mächtig, solche und gleichzeitig so böse, sich solche Pläne auszudenken und sie auch durchführen zu können, dann kommen wieder die alten antisemitischen Stereotype dazu und die ergänzen sich ganz wunderbar. Und so ist es dann kein Wunder, dass prominente, zumindest in Antisemitenkreisen, prominente Jüdinnen und Juden erwähnt werden, wie George Soros, der US-amerikanische Milliardär, von dem alle Antisemiten wissen, dass er aus einer ungarischen jüdischen Familie stammt. Und das ist dann gewissermaßen für die der Beleg, dass sie mit ihren Vorstellungen schon seit Jahren recht haben.
Das heißt also, Menschen, die da für solche Verschwörungserzählungen anfällig sind, sind dann auch besonders anfällig, wenn diese Verschwörungserzählungen dann mit Antisemitismus begründet wird.
Das ist zu befürchten, ja. Also da würden wahrscheinlich viele derjenigen, die bei diesen Corona-Leugner-Demonstrationen mitlaufen, widersprechen. und sagen, nein, nein, das hat mit Antisemitismus nichts zu tun und ich rede doch gar nicht über Juden, ich ärgere mich über die Macht von Christian Drosten oder mein Hass richtet sich gegen Bill Gates, das sind doch beides keine Juden. Das mag sein, dass sie das denken, trotzdem gibt es eine Tendenz von solchen Verschwörungsideologien hin zu antisemitischen Weltbildern und es gibt ja antisemitische und rechtsextreme Positionen bei den Corona-Leugnern, spätestens bei dieser fehlenden Abgrenzung zu den Nazis, die da mitmarschieren, zu den Reichsbürgern, die da mitmarschieren, wird deutlich, dass da politisch etwas im Argen ist.
Gibt es denn vielleicht auch so einen Blick auf Menschen oder so Erkenntnisse zu Menschen, die solchen Verschwörungstheorien anheimfallen?
Ja, gibt es. Es gibt die Versuche, das auch psychologisch zu erklären, also eine fehlende Ich-Stärke, also das, was das Frankfurter Institut für Sozialforschung versucht hat, mit dem autoritären Charakter zu beschreiben, also der Versuch, sich quasi in einem Kollektiv aufzulösen, um dann in diesem Kollektiv einen Außenpanzer zu haben, den sie als Individuum nicht, über den sie nicht verfügen, eine klare Ordnung zu haben und so weiter. Das kann zusammenhängen. Ich antworte deswegen so zögerlich, weil ich auch, muss ich gestehen, immer noch auf der Suche bin, was eigentlich diese Corona-Leugner zusammenhält, weil es eine Bewegung ist, die sich aus vielen verschiedenen Fraktionen, also da kommen ja Leute, die mal zur politischen Linken gehört haben, da kommen Leute aus so einem esoterisch-grünen Milieu, da kommen Rechtsextreme, da kommen Leute, die sich politisch noch nie vorher artikuliert haben, zusammen. Also das, wenn man das mit dem alten Schlagwort belegen könnte, würde man sagen, da zeichnet sich sowas wie eine Querfront ab bei diesen Demonstrationen. Aber das wäre der falsche Begriff, weil diese Leute sich gar nicht als eine Gemeinsamkeit verstehen, obwohl sie die auf der Straße bilden.
Und wenn man die These jetzt ergreifen würde, dass es vielleicht so der Kitt zwischen diesen ganz unterschiedlichen Fraktionen antisemitische Narrative sind, weil die sozusagen so als Basis für Verschwörungstheorien einfach dort für jeden wirken?
Ja, auch da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Also das gibt es. Normalerweise rate ich immer Menschen, die bei mir zu Vorträgen kommen oder in meine Workshops kommen, sich erstmal an dem, was nachweisbar ist, zu orientieren. Und nachweisbar ist der Antisemitismus nicht immer. Deswegen sage ich auch, es gibt eine Tendenz dahin. Es gibt offen antisemitische Positionen bei den Corona-Leugnern, aber es gibt so ein ganz großes Graufeld, wo das die Leute nicht offen aussprechen. Dann kann man sagen, das steckt da trotzdem dahinter, das finde ich auch nicht falsch, aber erstmal würde ich mich an dem, was man sehen kann, orientieren.
Ja, die These fußte jetzt so ein bisschen gerade auf der ja vorhin schon mal angesprochenen Erzählung, es gibt dort dunkle Mächte, die Böses im Schilde führen, die unsere Lebenswelt jetzt beeinflussen und ich bin dem doch irgendwie hilflos ausgeliefert, weil ich gar nicht weiß, was passiert. Das ist ja tatsächlich vielfach ein klassisch antisemitisches Narrativ.
Ganz genau. Und
ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt antisemitisch, was ihr seid oder was euch zusammenhält, es ist zumindest so ein Narrativ, auf dem sich wahrscheinlich, auch jetzt eine reine These, das müsste ich natürlich dann erstmal überprüfen, viele in so einem Demonstrationszug wahrscheinlich erstmal alle einigen würden, egal in welchem Spektrum sie stehen.
Ja, das würde ich auch sagen. Genau, die Bildersprache, die Metaphern, die da benutzt werden, sind so unglaublich gut anschließbar an antisemitische Vorstellungen. Aber genau, da kann man sagen, aus taktischen Erwägungen sprechen die Leute das nicht offen aus. Vielleicht verdrängen sie es vor sich selber auch. Deswegen beschäftige ich mich in den letzten Jahren vor allen Dingen auch in der politischen Bildungsarbeit mit Erwachsenen vornehmlich um das, was man heutzutage den latenten Antisemitismus oder unbewusste Form des Antisemitismus nennt. Weil ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft ein massives Problem. Und das ist auch für die pädagogische Arbeit eine große Herausforderung, wenn ich Leuten versuche, erstens bewusst zu machen, was sie eigentlich für Ressentiments in sich tragen und sie dann aber nicht darin zu bestätigen, sondern ihnen dann zu sagen, und die sind falsch. Aber es ist gut, sie sich erstmal bewusst zu machen und sich auch einzugestehen und nicht zu verleugnen. Denn das ist ja ein übliches Spiel, was wir in den politischen Debatten der letzten 15 Jahre, 20 Jahre immer wieder erlebt haben. Jemand wird gesagt, das, was du gerade gesagt hast, ist antisemitisch, dann sagt die Person sofort, nehmen wir Xavier Naidu, nehmen wir Jakob Augstein, nehmen wir Günter Grass, wen auch immer, nein, das ist definitiv nicht antisemitisch. Und selbst bei extremen Rechten wie Jürgen Elsässer Er wird als Antisemit bezeichnet, er prozessiert dagegen und die erste Instanz sagt auch noch, ja, wir geben Jürgen Elsässer recht, er ist kein Antisemit, denn er ist ja kein offener Nazi. So, und genau deswegen ist es so wichtig, darauf zu drängen, dass man sich mit dem Unbewussten oder mit dem Latenten auseinandersetzt.
Das heißt, wenn wir noch zur Ausgangsfrage einmal zurückkehren, also was nährt Antisemitismus in unserer Gesellschaft? Da haben wir jetzt einmal dieses Phänomen beschrieben der großen Unsicherheit, die über die Menschen kommt, die dann ja Erklärungszusammenhänge suchen. Einige glauben denen, was sie sozusagen so in ihrer Welt in den Nachrichten erfahren und folgen dem, andere vermuten was anderes und können sozusagen dort dann auch antisemitische Pfade finden und ihnen dann folgen. Ist das alles, was Antisemitismus so nähert? Wir hatten ja vorhin in der Phänomenbeschreibung ja auch noch einiges und da fand ich zum Beispiel diesen Antisemitismus, der sich einmal so in Richtung Israel bewegt und auch Antisemitismus in dieser Schuldabwehr.
Ich möchte noch, bevor ich zu den beiden Fragen, also Israel und Schuldabwehr, noch was sage, möchte ich noch deutlich machen, natürlich haben die jetzigen Aufmärsche auch eine Vorgeschichte und es haben sich schon bestimmte Verschwörungsideologien innerhalb der extremen Rechten bis hin weit in die AfD auch schon lange etabliert. Also nehmen wir einen Begriff wie Bevölkerungsaustausch. Bevölkerungsaustausch, für diejenigen, die das noch nie gehört haben, glücklicherweise, Bevölkerungsaustausch ist das Narrativ, dass es einen Plan gäbe, die einheimische europäische Bevölkerung oder auch die Bevölkerung der USA auszutauschen durch Menschen, die aus dem Süden kommen. In den USA richtet sich das gegen Menschen aus Mexiko und anderen südamerikanischen Ländern, in Europa gegen alle Menschen, die aus dem Nahen und Mittleren Osten oder aus Afrika kommen. Diese Vorstellung eines geplanten Bevölkerungsaustauschs ist ja auch eine Verschwörungsideologie und es ist natürlich die Frage, wer steckt in diesem Fall dahinter? Die klügeren Rechtsextremen sagen, irgendwelche Eliten in Europa, bestimmen sie nicht genauer. Die, die es etwas plumper machen, sagen, es sind die Juden, die dahinter stecken. Und auch da taucht der Name George Soros wieder auf. Also das heißt, die extreme Rechte bemüht sich seit Jahren, bestimmte verschwörungsideologische Vorstellungen mit explizitem Antisemitismusbezug in unsere Gesellschaft hineinzutragen. Und das auch sehr erfolgreich. Also die AfD ist ja leider sehr, sehr erfolgreich. Und das verknüpft sich auch mit Vorstellungen, dass man, jetzt komme ich zu der Frage, das verknüpft sich in Deutschland mit einer Vorstellung, die auch nicht aus den Köpfen rauszukriegen ist, man dürfe in Deutschland nichts über den Staat Israel sagen. Sofort wäre die Frage, wer soll denn die Macht haben, die Meinungsäußerung über Israel zu unterdrücken? Das ist schon wieder, da sind wir schon wieder bei einer Verschwörungsideologie. Aber dieses Gefühl beherrscht unglaublich viele Menschen. Das erlebe ich immer wieder bei meinen Veranstaltungen. Man dürfe in Deutschland nichts gegen Israel sagen. Und gleichzeitig möchten viele Menschen eigentlich, und das ist ja erstmal auch löblich, möchten daran glauben, dass eine friedliche Lösung zwischen Israel und den arabischen Anrainerstaaten möglich ist. Um an diesem Bild aber festzuhalten, werden ganz viele Sachen ignoriert. Es wird ignoriert, dass Antisemitismus im Nahen und Mittleren Osten durchaus eine Rolle spielt und auch diesen Konflikt beeinflusst. Die Hamas vertritt offen antisemitische Positionen. Und das kann man nicht ignorieren. Und das Zweite, was ignoriert werden muss, und das ist in den letzten Jahren ja sehr deutlich geworden, auch die Solidarität hier in Deutschland mit Palästinenserinnen und Palästinensern oder mit Palästina ist nicht frei von antisemitischen Vorstellungen. Also das hat sich vor allen Dingen 2014 bei den Demonstrationen gezeigt, wo ganz offen antisemitische Rufe laut wurden. Nicht nur in Berlin, auch in Frankfurt, auch in Nordrhein-Westfalen. Es hat sich im vorletzten Jahr nochmal gezeigt, bei den Demonstrationen, wo vor Synagogen gegen Juden, explizit gegen Juden gehetzt wurde. Wenn man das anerkennt, dann ist natürlich die Frage, wie soll denn eine friedliche Zukunft aussehen zwischen Israel auf der einen Seite und den arabischen Anrainerstaaten auf der anderen Seite? Obwohl es ja gleichzeitig auch positive Entwicklungen gibt, nicht mit der Fatah und nicht mit der Hamas, aber mit anderen arabischen Staaten, wo Israel mittlerweile Abkommen schließt und irgendwie eine Art von Übereinkunft schafft. Aber gut, das reicht nicht aus, um sehr optimistisch in die Zukunft zu gucken. Und das andere noch, die Schuldabwehr. Ich habe vorhin schon gesagt, die Schuldabwehr spielt auch eine große Rolle. Also für Deutsche hat das natürlich eine sehr entlastende Funktion zu behaupten, Israel sei wie der Nationalsozialismus. oder agiere so wie Nazi-Deutschland. Aber unabhängig jetzt von dieser Motivation gibt es einfach viele antisemitische Positionen über Israel. Also Israel wird dann auch unterstellt, es handle grundlos böse. Wenn Israel nicht da wäre, dann wäre die Welt in Ordnung im Nahen Osten und es gäbe keine Konflikte. Was, wenn man sich Syrien oder den Jemen anguckt, absurd ist. Und Israel wird, und auch das ist Teil meiner Bildungsarbeit, Israel wird oft an ganz anderen Maßstäben gemessen als die Politik anderer Staaten. Also bei der Türkei könnte man ähnliche Sachen kritisieren wie bei Israel. Auch in der Türkei gibt es eine Minderheit, die kurdische Minderheit, die keinen eigenen Staat hat, die in ihren Rechten als kurdische Minderheit nicht respektiert wird. Das ist einer Situation verwandt, derjenigen, die Israel ablehnen oder hassen, auf Israel projizieren, könnte man sagen, warum bemesst ihr die Türkei an ganz anderen Maßstäben? Wenn Leute zum Boykott von Israel aufrufen, warum rufen sie nicht zum Boykott von der Türkei auf? Also das sind so die verschiedenen Probleme.
Mir ist das auch schon mehrfach begegnet. Das ist einmal, wenn ich mit Juden und mit Jüdinnen spreche, auch über das Thema, kommt ganz häufig, dass gesagt wird, die Menschen haben zu Israel immer eine Haltung. Mhm. Immer. Die haben sie nicht zur Türkei, zu Jemen oder Tschad. Aber zu Israel ist sofort, das Thema ist politisch, da wird man als Jude in Deutschland auch sofort gefragt und muss Stellung beziehen und etwas erklären oder sich erklären oder die Politik erklären, wo man dann auch als Jude in Deutschland sagte, ich bin eigentlich Deutscher und was habe ich mit dem Staat Israel zu tun? Und das Zweite, was man auch häufig hört, das jetzt aus deutscher Sicht, man darf ja Israel gar nicht kritisieren, dann bin ich ja gleich Antisemit. Hm.
Ja, das ist erstens falsch. Also die letzte Aussage ist erstens falsch. Wenn es nur darum ginge, die Politik der aktuellen Regierung Israel zu kritisieren, dann ist man noch lange kein Antisemit. Und es passiert ja auch so gut wie jeden Tag. Wir wissen in Deutschland über unsere Medienberichterstattung, über Tagesschau, FAZ, Süddeutsche Spiegel, wissen wir so viel über die Politik Israels wie über wenige andere Länder. Wir wissen ja sehr viel weniger über den Jemen. Also wir könnten gar nicht aus dem Stegreif sagen, wie viele Tote es gerade gab bei den kriegerischen Auseinandersetzungen im Jemen. Wir wissen aber relativ genau, wie viele Menschen gerade bei einem Terroranschlag in Israel ums Leben gekommen sind. Also von daher, der Fokus der Medien ist sehr groß. Das kann man gut oder schlecht finden, aber er ist sehr groß und er ist in vielen Fällen kritisch gegenüber Israel. Deswegen ist es so absurd zu behaupten, man dürfe das nicht kritisieren. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass sich Jüdinnen und Juden angegriffen fühlen durch diesen Fokus und sich fragen, warum gibt es so eine große Aufmerksamkeit für den einzigen jüdischen Staat auf der Welt? Und das Zweite, das ist auch, das kenne ich auch, die Gleichsetzung von Jüdinnen und Juden in Deutschland mit dem Staat Israel. Doch es passiert gelegentlich, dass man Menschen, die aus türkischen Familien kommen, auch fragt, was mit der türkischen Politik ist. Aber bei Jüdinnen und Juden in Deutschland ist das völlig normal. Und sie sind ja keine israelischen Staatsbürger, das kann man nicht oft genug betonen.
Herr Dr. Kistenmacher, ist es für nicht-jüdische Menschen, wissend, dass ja nur ein ganz kleiner Bruchteil von Menschen in Deutschland jüdischen Glaubens sind, also ist es für nicht-jüdische Menschen eigentlich immer möglich, Antisemitismus zu erkennen, gerade vielleicht auch, weil man sich gar nicht mit Juden austauschen kann, weil man schlichtweg kaum jemandem begegnet?
Also wenn wir bei dem anfangen, worüber wir gerade eben gesprochen haben, diese ungleichen Maßstäbe, die angesetzt werden bei der Bewertung des Staates Israel, das müsste eigentlich jedem Menschen auffallen. Es müsste auch eigentlich jedem Menschen klar sein, dass wenn ich eine Jüdin oder einen Juden in Deutschland treffe, dass diese Person nicht die israelische Staatsbürgerschaft haben muss. Aber ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, aber es sind Dinge, die eigentlich nicht schwer zu verstehen sind.
Die Fragestellung geht auch so ein bisschen dahin, dass wenn man mit jungen Leuten arbeitet, die natürlich dann auch vieles in den sozialen Medien sozusagen wahrnehmen und sehen, dann manchmal Sachen von sich geben, die sie dort gesehen oder gelesen oder gehört haben, ohne darüber reflektieren zu können, dass das Ganze einen antisemitischen Kern hat. Also als wenn sie es so überhaupt nicht sehen, weil sie keine Referenz dazu haben.
Ich kann verstehen, wenn es um dieses, was ich vorhin den latenten Antisemitismus genannt habe, also wo gar nicht explizit von, nicht mal vom Staat Israel und auch nicht von Juden oder Jüdinnen die Rede ist, dass dann Leute nicht die Vorstellungen erkennen. Mir ist das bei einem Vortrag begegnet, wo ein Erwachsener gesagt hat, als ich der Gruppe die verschwörungsideologische Publikation aus den Reihen der katholischen Kirche über die Corona-Pandemie gezeigt habe. Da hat er gesagt, ja, ich sehe, dass es verschwörungsideologisch ist, aber es richtet sich doch nicht gegen Juden. Von Juden ist da gar nicht die Rede. Und ich bezweifle auch, dass das Bilder sind oder dass das im Kopf der Leute war, die das geschrieben haben. Und das kann ich natürlich auch nicht beweisen, dass Leute was anderes geschrieben haben, aber eigentlich das meinten. Aber das würde ich sagen, auf der Ebene kann ich das verstehen, dass man das mitunter nicht erkennt. Aber die vielen Formen von offenem Antisemitismus, die kann man erkennen. Und das betont oder darauf insistiere ich gerade deswegen so, weil es in unserer Gesellschaft gleichzeitig einen großen Drang gibt, das Problem, selbst wenn es offensichtlich ist, zu negieren und zu bagatellisieren. Ich erlebe das oft im schulischen Kontext. Ich frage die Lehrkräfte, gibt es an Ihrer Schule ein Problem mit Rassismus und Antisemitismus? Nein, haben wir nicht. Okay, dann frage ich als nächstes, gibt es an Ihrer Schule das Schimpfwort Du Jude? Ja, aber das meinen die ja nicht ernst. Ja, dann haben Sie schon ein erstes Problem mit Antisemitismus. Denn Sie müssen sich überlegen, was machen Sie mit diesem Schimpfwort? Und Sie sollten den Schülerinnen und Schülern auch erklären, warum das etwas anderes ist, als jemanden als Du Idioten zu beschimpfen. Und bei vielen Schulen, an denen ich bin, weiß ich auch, rassistische Beleidigungen werden von den Schülerinnen und Schülern selber zurückgewiesen, weil sie davon persönlich betroffen sind. Also von daher, das gibt das Problem. Und gleichzeitig erlebe ich, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dass sie mich fragen, woher kommt denn der Antisemitismus in den letzten Jahren? Also vor allen Dingen nach dem Anschlag von Halle. Und meine Antwort ist meistens darauf zu sagen, der ist nicht in den letzten Jahren wiedergekommen, der war noch nie verschwunden. Also der nationalsozialistische Untergrund hat sich 2011 enttarnt. Und Polizei und Medien haben so getan, dass sie das nicht hätten ahnen können, dass es rechtsextremen Terror gibt. Wenn man sich aber die Geschichte anguckt, dann gab es so etwas wie den NSU bereits 2003. Eine Gruppe in München, die Anschläge auf muslimische und jüdische Einrichtungen gerade geplant hat und sich dafür Sprengstoff besorgt hat. Glücklicherweise ist sie über den Verfassungsschutz in dem Fall aufgeflogen. In den 80er Jahren hat es einen Mord gegeben an einem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Erlangen. Es hat Anschläge gegeben. Seit 2 Jahren ist überhaupt erst das Oktoberfest-Attentat als ein rechtsextremes Attentat anerkannt. Es hat in Hamburg, wo ich herkomme, einen Brandanschlag mit 2 Todesopfern 1980 gegeben. Also die Geschichte dieser rechten Gewalt ist so lang und so breit, dass es eigentlich Anlass gegeben hätte, schon viel früher besorgt zu sein und nicht erst seit den Anschlägen von Halle und Hanau. Und deswegen insistiere ich im Moment so darauf zu sagen, das gibt es und das ist nicht zu übersehen. Und trotzdem gibt es in unserer Gesellschaft die Tendenz, die Augen zu verschließen und nicht hinzuhören.
Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.